Vielleicht vorweg ein paar Gedanken. Ein weiser Urologe, Richard Turner Warwick, hat einmal gesagt, it's not a urologist, it's not a gynecologist, it's the expert. Ein Zitat, das ich in meinen jungen Jahren gehört habe und über die Frage, wer ist wofür zuständig, eigentlich immer wieder zu dieser Erkenntnis gekommen bin, dass es ein gemeinsames Herangehen zum Wohle derer, die es betrifft, geben soll und geben wird. Und da sitzt der Professor Hansal, der als Koordinator des neu zu entstehenden Beckenbodenzentrums heute den Vorsitz oder einen der beiden Vorsitze führt. Und halten Sie uns die Daumen, dass wir im AKH, dem größten Krankenhaus Österreichs und eines der größten Europas, ein interdisziplinäres Beckenbodenzentrum etablieren werden und können. Und ich freue mich auf diese gemeinsame Zusammenarbeit mit der Urologie, mit der Chirurgie und natürlich auch mit der physikalischen Therapie als die Core-Facility, sage ich jetzt einmal, dieses Beckenbodenzentrums, wo viele andere noch dazukommen werden. Meine Verpflichtungen mit der Industrie zeigen, dass ich durchaus rege an Kooperationen mit der Industrie auch bin, wiewohl wir ja vieles mittlerweile aufgedrückt bekommen, insbesondere aus Amerika aufgedrückt bekommen, dass wir sehr vorsichtig mit der Industrie umgehen sollen. Ich denke, wir sollen kooperieren, wir müssen, um neue Produkte seriös zu untersuchen. Das ist die Bibel der Inkontinenz, the Bible. Ich habe die Ehre gehabt, dass jetzt mittlerweile zum dritten Mal federführend als eben Section Editor zu bestreiten, eine Heidenarbeit über die Pathophysiologie und auch hier Ausdruck der Interdisziplinarität. Es sind Urologen, es sind Gynäkologen und es sind Koloproktologen hier zugange gewesen, um über dieses sehr komplexe Thema Pathophysiologie zu schreiben. Und das ist übrigens die Referenzlektüre, auf die sich all das, was ich sage, jetzt versucht in der Zeit zu bleiben, bezieht. Ich ziehe bewusst deutsche Daten vor, weil wir in Österreich so gute Daten nicht haben. 6 bis 8 Millionen, Sie müssen es eigentlich immer nur durch 10 dividieren, dann kommen Sie auf Referenzzahlen. In Österreich sind inkontinent, 78% sind Frauen. Bei den über 80-Jährigen steigt die Inkontinenzrate auf 30% an, in Pflegeheimen 50%. Jede Dritte hat in ihrem Leben irgendwann einmal mit dem Thema Harninkontinenz zu tun, mehr als 900 Millionen Menschen leiden weltweit an Harninkontinenz und die Inzidenz nimmt mit dem Alter zu. Der demografischen Entwicklung in unseren Breiten entsprechend wird das eines der zentralen Themen für alle diejenigen, die damit beschäftigt sind in den Fachdisziplinen. Und wir brauchen uns nicht zu streiten, wer was macht. Wir werden so viel zu tun haben, dass wir froh sind, wenn einer dem anderen die Arbeit abnimmt. Zählt zu den 10 Haupterkrankungen Deutschlands die Inkontinenz und hier sehen Sie die enormen finanziellen Aufwendungen, fast 4 Milliarden Euro Gesamtkosten. Sie sehen unten die Komorbiditäten, die aufgrund der Harninkontinenz auftreten, Hautinfektionen, Stürze, Frakturen, Depressionen. Und hier der Anteil derer an Frau und Mann als Aufnahme, Pflegebedürftige in Altersheimen. Das ist eines der Major Topics in der Zukunft und natürlich auch jetzt schon. Inkontinenz in Pflegeheimen, zweithäufigster Grund nach der Mobilitätseinschränkung für Aufnahmen. Stuhlinkontinenz auch ein wichtiges Thema, wiewohl Gott sei Dank seltener. Aber Sie sehen also, das sind die Probleme, die wir bei zunehmender Lebenserwartung für beide Frau und Mann haben und wo wir in unseren Disziplinen konfrontiert werden. Karzinome werden rückläufig durch die Frühdetektion, durch Screeningprogramme und Vorsorgeuntersuchungen. Das wird leider nicht verschwinden, nicht wesentlich verschwinden, auch wenn wir viele Vorsorgeprogramme entwickeln, die wir ja auf dem Gebiet nicht wirklich haben. Komplex ist die Interaktion Harnröhre, Harnblase, knöchernes Becken, Schambein, der Aufhängeapparat der Blase und der Harnröhre eine Interaktion zwischen nervalen, muskulären, glattmuskulären, quergestreiften Muskeln, dem Bandapparat und last not least etwas, was immer wieder vergessen wird, auch der Fettkörper, der intrapelvinen Fettkörper, die also einen nicht unwesentlichen Anteil an der vor allem Blasenspeicherfunktion haben. Die drei derzeit akzeptierten, teilweise ineinander übergehenden Kontinenztheorien oder Ureterverschlusstheorien, Enhörning, die Drucktransmission auf die Beckenwand drückt, der Kraftvektor von oben kommender Schwerkraft auf die Harnröhre und unterstützt die Verschlussfunktion. Delancey hat die Hammock Hypothesis kreiert, die Hängematte, die Scheide, die suburetral am Arcus links und rechts fixiert wie eine Hängematte, die Urethra insbesondere bei Belastung supportiert und damit eben zum Verschließmuskel die unterstützende Maßnahmen setzt. Und die meines Erachtens komplexeste und, wenn man die epidemiologischen Daten auch sieht, eigentlich die richtigste, zumindest bei der Frau, es gibt sie nur für die Frau, nämlich die Integraltheorie, der gesamte komplexe Aufhängemechanismus von Scheide, Harnröhre, dann die Sacrouterinen, Aufhängestrukturen, die intrapelvinen Verbindungen zwischen Ospubis und der Harnröhre, die unter Belastung ineinander greifen. Wir wissen, Folgezustände nach Hysterektomien, lose hängende Sacrouterinbänder führen letztlich oder sind der Grund, warum eben auch der Schließmuskel oder der Verschlussmechanismus nicht intakt bleiben kann. Hier sehen Sie die Druckprofile und das ist so lustig, vor 20 Jahren habe ich hier mein Habilkolloquium zu diesem Thema gehalten, also Hermann Hesse hat schon recht, viele Dinge wiederholen sich im Leben, hatte noch die Freude, mein Habilitationskolloquium hier erfolgreich über die Bühne zu bringen, nicht im kalten AKH oben, aber es hat sich da nicht viel geändert, außer die Erkenntnis, dass man das heute klinisch umsetzt, nämlich die erhöhte Drucktransmission im mittleren distalen Urethraanteil. Und die heutigen Bandoperationen zielen genau auf die Wiederherstellung dieses eben Verschlussmechanismus ab. Harninkontinenz ist nicht Harninkontinenz. Ich glaube, da geben Sie mir spätestens recht, wenn ich noch einmal die linke Maustaste drücke. Wir unterscheiden eben zwischen Belastungsdrang, Mischreflex, Überlaufinkontinenz und extrauretraler Inkontinenz. Das bedarf einer zumindest basisdiagnostischen Abklärung aus Anamneseerhebung, Restharn, Harnwegsinfektausschluss, klinischer, gynäkologisch, urologischer Untersuchung. Also eine Basisdiagnostik sollte auf jeden Fall stattfinden. Wir setzen auch die Sonographie ein als orientierende diagnostische Maßnahme. Wichtig ist die Anamneseerhebung. Wir wissen, dass wir über 95% Hinweise aufgrund der Anamnese schon für eine Belastungsinkontinenz erfragen können. Auch für die Drangbeschwerden helfen neben dem Miktionsprotokoll subtile, anamnestisch gezielte Fragestellungen, um als basisdiagnostische Maßnahmen das Auslangen zu finden und eine konservative Behandlung einzuleiten. Bei der überaktiven Blase, um erstens in der Zeit, zweitens sie mit den neuen Entwicklungen zu konfrontieren, ist neben den üblichen pharmakotherapeutischen Maßnahmen über den parasympathischen Komplex mittlerweile auch ein neues Medikament, das auf dem sympathisch-nervalen System basiert oder agiert, entwickelt worden. Bei dem parasympathischen eben die Anticholinergika, die eben mittlerweile als verfeinert M2, M3, weil dort eben hauptsächlich in der Blase vorhanden, die Blasenkontraktion inhibieren und minimieren und damit dem komplexen Bild der überaktiven Blase aus erhöhter Miktionsfrequenz, Nykturie und eben entsprechendem Harndrang als Kardinalsymptom pharmakotherapeutisch entgegenzuwirken. Hauptproblem der Anticholinergika ist die Mundtrockenheit als Nebenwirkung, die oftmals neben oder nach fehlender oder auslassender Effektivität zum Therapieabbruch führen nach 4-5 Monaten. Viele klinische Daten unterstreichen aber die Effizienz der Anticholinergika und mittlerweile auch der M2-M3-selektiven Anticholinergiker. Hier zusammengefasst ein Überblick über die Option der Antimuskariniker-Therapie. Wie gesagt, heute ein noch neueres Produkt, das am Sympathikus ansetzt, ein Beta-3-Agonist. Zahlreiche Untersuchungen zeigen Äquieffektivität mit dem Vorteil der ausbleibenden Mundtrockenheit, also eine Bereicherung des Armamentariums der überaktiven Blase. Dann bei der überaktiven Blase der Frau Botox als Second-Line-Therapie im Kommen, insofern als Botox ja nicht neu ist und wie Sie wissen ja von zahlreichen mehr oder weniger attraktiven, berühmteren und weniger berühmten Frauen andernorts eingesetzt wird, aber eben das Botulinum Toxin A durchaus eine Behandlungsoption darstellt, hier die Applikationsoptionen supratrigonal in der Höhe von 100 Millionen pro Milliliter eingesetzt, mit Erfolgsraten zwischen 60% bis zu 100%, wobei ich da immer skeptisch bin, wenn Leute 100%ige Behandlungserfolge angeben, aber als eine wirklich attraktive Behandlungsoption bei pharmakotherapie-refraktärer überaktiver Blase bei der Frau möglich ist. Vielleicht, ohne den Professor Grevener vorwegzunehmen, den Stellenwert der Behandlungskaskade der Belastungsinkontinenz nahezuführen, gibt es rezente Daten, die den doch limitierten Einsatz der physikalischen Therapie, des Beckenbodentrainings zeigen, dass im Vergleich gegenüber der invasiveren, natürlich ganz klar invasiveren Bandoperation, eine kürzlich erschienene Arbeit aus der Arbeitsgruppe von Van der Vaart, prospektiv randomisiert, doch einen besseren Therapieeffekt der Bandoperationen gegenüber der physikalischen Behandlung gezeigt hat. Dennoch ändert das nichts an den von der ICI, ich sage nur The Bible, an dem Behandlungsalgorithmus primär konservativ Beckenbodengymnastik einzusetzen, weil wir wissen, dass das ja keine Nebenwirkungen hat, während bei den Inkontinenzoperationen schon einige Dinge anzumahnen sind. Und das sagt auch Ulf Olmsten, mit dem ich auch eine lange Freundschaft verbindet, mittlerweile auch nicht mehr unter uns. Es gibt keinen Zustand oder Erkrankung, die nicht verschlechtert werden kann als durch eine Operation. Und ich denke, im Blickwinkel dessen sollte man immer auch die Indikationsstellung bei der Frau und bei der Inkontinenz natürlich auch dies behalten. In Deutschland über 80.000 operative Eingriffe in der Gynäkologie, Beckenbodenrekonstruktion, Inkontinenzoperation, Zahlen, Tendenz steigen. Sie sehen im Vergleich die anderen Indikationen und Fälle der gynäkologischen operativen Chirurgie. Wir wissen, dass mit jedem Mal Operation wir die Rezidivrisikosituation provozieren und auch die Intervalle zwischen den einzelnen Eingriffen reduziert werden können. Das heißt, wir sollten am Anfang das beste Behandlungsmöglichkeit wählen. Wir haben über viele, viele Jahre die Kolposuspension, ursprünglich von Birch, Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ins Leben gerufen, gesehen mit den sehr guten Langzeitresultaten. Sie sehen, keine dieser Methoden sind hundertprozentig. Ich sage immer, den Anspruch, den wir stellen an uns, hundertprozentige Erfolge zu haben, den stellen wir an uns und übertragen das auf unsere Patienten oder Patientinnen. Beim Zahnarzt wird nie hinterfragt, wie lange der Zahn hält und wie oft man noch einmal zum Zahnarzt kommen muss, sage ich einmal, da wird das als gegeben hingestellt. Und ich denke, Ähnliches ist in der Urogynäkologie. Wir sollten nicht prahlen, dass wir die Besten sind und hundertprozentige Erfolgsraten haben, die wir nicht haben können, weil die in der Literatur auch nicht existieren, sondern auf das Risiko hinweisen und auch auf die Rezidivoption und die geringere Chance, die Rezidivoption erfolgreich behandeln zu können. Das war, wie Sie an meiner Haarpracht und Farbe vor allem erkennen, schon lange her, in meiner Hallenserzeit, wo wir mit Ulmsten über seine neue Technik gesprochen haben, er damals schon gesagt hat, Heinz, be careful, watch the data, that the method cannot be carried out by cowboy doctors. Dass er damit nicht Unrecht hatte, wissen wir mittlerweile, weil da so eine wahre Revolution in Schwung gekommen ist, wo viele plötzlich Inkontinenzoperationen durchgeführt haben, die in einem zum Beispiel TG-Bücher geschrieben haben, um es einmal kurz so zu beschreiben, also viele wie die Blinden von der Farbe plötzlich die farbigsten Bilder gemalt haben. Das hat der Methode sicher nicht viel Gutes getan, aber in den guten Studien, mittlerweile haben wir 17 Jahre Langzeitdaten mit objektiven Heilungsraten um die 90%, ist das eine goldene Standardmethode geworden. Allerdings muss man sagen, zum Leidwesen, dass die Kolposuspension nicht mehr so häufig durchgeführt wird, obwohl das auch eine sehr gute Operation ist und wir, egal ob Urologie oder Gynäkologie, gut beraten sind, in unserem Nachwuchsentwicklungsprogramm die Kolposuspension weiterhin anzubieten. Die Revolution hat erwirkt, dass viele MeToo-TVTs auf den Markt gekommen sind, Outside-In, Inside-Out-Methoden, die transobteratorischen Methoden meines Erachtens völlig unzurecht ihren Erfolgszug angetreten haben, weil sie noch weniger invasiv waren und keine Anfangsnebenwirkungen hatten. Wir haben dann gesehen in den guten großen Meta-Analysen, dass vor allem die Leistenschmerzen, die Erosionen in den Fornicis der Scheide doch ein Problem dargestellt haben und doch Nebenwirkungen und Langzeitkomplikationen zu sehen waren. Sie sehen die Elefanten bis zur Minischlinge hin, vom TVT, den transobteratorischen, bis zu den Minischlingen. Ich sage Minischlingen nach wie vor ein experimenteller Ansatz. Außerhalb von klinischen Studien haben die nichts zu tun und nichts zu suchen. Das sind zusammengefasst Meta-Analyse, unkritische Daten, sage ich jetzt einmal, von den ersten Erfahrungen mit den Minischlingen. Es gibt mittlerweile eine Meta-Analyse von Abdel Fattah, die zeigt, dass diese Methode, die obrige, ist, sage ich gar nicht, wie sie heißt, ist vom Markt genommen. Das ist die Mini-Arc, das ist die nachjustierbare Adjust-Schlinge. Die Mini-Arcs scheinen doch besser abzuschneiden. Dennoch generell gegenüber der retropubischen bringen sie schlechtere kurz- und auch mittelfristige Ergebnisse. Das kann man zusammenfassend sagen. Wir sind mittlerweile auch in der Lage, ganz gut über Erfolg und Misserfolg nach Bandoperationen eine Aussage zu treffen. Das untere hier gezeigte Bild, die Hufeisenform des Bandes in Ruhe und bei Belastung. Nicht in Ruhe diese Form, sondern diese Form ist ein hundertprozentiges Hinweiszeichen, dass die Frau obstruiert ist und dass sie deswegen ihre Blase nicht entleeren kann. Das kann man sehr schön mit Ultraschall darstellen. Sie sehen, dass hier so eine kurvige TVT-Schlinge in Ruhe bei der Patientin war, Sie sehen schon ewig her, eine Begleitzystozele, die behoben wurde, das Band gespalten und die Patientin dann wieder normal miktionieren konnte. Kolposuspension, Daten aus Australien, die gedottet, also die gepunktete Linie zeigt, wo es mit der Kolposuspension hingeht. Die tritt mehr und mehr in den Hintergrund und die Bandoperationen nehmen an Inzidenz zu. Das sollte man sich im Kopf behalten. Auch ist die Kolposuspension durchaus als Rezidivoperation gedacht und auch möglich. Neben der klassisch herkömmlichen Faszienschlingenoperation nach Narek-Palmrich, sage ich einmal, die von wenigen Gynäkologen, obwohl von Gynäkologen entwickelt, beherrscht wird, aber eine Operationsoption darstellt in der Rezidivsituation. Was sind die Risikofaktoren, dass Inkontinenzoperationen scheitern? Das ist die hypotone Urethra, die fehlende Mobilität der Urethra, die vorangegangene Inkontinenzoperation, das Vorliegen einer Detrusor-Überaktivität, die Mischinkontinenz und der Begleitdeszensus. Hier zusammengefasst ein systematischer Überblick von Meta-Analysen über die Prolapschirurgie, wann sie durchgeführt werden sollte und ob eine konkomitante, also gleichzeitige Stressinkontinenzoperation erfolgen sollte. Das sind alle derzeit vorhandenen Studien und Daten zusammengefasst worden und die kommen zum Schluss. Die Kombination macht zwar Sinn, weil sie bessere Ergebnisse, was die Inkontinenz betrifft, ergibt. Allerdings um den Nachteil, dass man in der Kurzzeitüberwachung erhöhte Miktionsprobleme hat und deswegen eigentlich wir das zweizeitige Vorgehen empfehlen, nicht zuletzt auch mit der Überlegung, eine umsonst durchgeführte Inkontinenzoperation, die nicht funktioniert, also die einen Versager hat, minimiert den Erfolg in der Rezidivsituation um 30%, deswegen zweizeitiges Vorgehen. Vielleicht noch ein Wort zu den Injectables, zu den Injektionen, die wir auch einsetzen, allerdings sehr restriktiv. Der Markt boomt und brummt hier ganz genauso mit Peri- und transurethralen Techniken. Wir behalten sie der komorbiden Patientin vor in der Rezidivsituation, also nicht in der Primärtherapie. Und so sieht das eigentlich die Cochrane-Analyse und Database auch vor. Was will ich Ihnen für heute nach Hause mitgeben? Die Harninkontinenz ist eine in zunehmend begriffen, nämlich die der Frau. Wir haben mittlerweile eine zunehmend breitere Behandlungspalette, überaktive Blase, Beta-3-Agonist, Kombination Beta-3-Agonist plus Anticholinergika, also da tut sich wirklich sehr viel und viel mehr auf, als das in den letzten Jahren der Fall war. Wir sehen die konservative Therapie sicherlich als die Therapie der ersten Wahl, keine Frage, allerdings mit gewissen Grenzen und mittlerweile mit Daten, wo wir doch auch bessere Behandlungsergebnisse haben, wenn wir uns dann doch zu einem operativen Eingriff in der Belastungsinkontinenz entschließen. Die Basisdiagnostik ist elementarer, primärer Baustein in der Abklärung. Ich habe sie Ihnen vorgestellt, wenn die nicht funktioniert, eine erster Behandlungsschritt konservativ nicht erfolgt, sollten Sie aus den Ihnen dargestellten Risikoprofilen, warum Patienten vor Operationen oder nach Operationen scheitern können, die erweiterte Diagnostik einstellen. TVT ist sicherlich die erfolgreichste vaginale Bandoperation, die Kolposuspension auch sehr gut, vielleicht etwas invasiver, sollten wir uns aber im Behandlungsspektrum erhalten. Und das zweizeitige Vorgehen bei Begleitdeszensus sollte im Vordergrund stehen und nicht eine gleichzeitige Intervention von Belastungsinkontinenztherapie und Prolapschirurgie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus